Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt. Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Wenn ich meinen künftigen Partner date, dann muss der natürlich damit zurechtkommen. Dann muss der verstehen und akzeptieren, dass es den Diabetes in meinem Leben gibt, ohne Frage. Ich bin aber skeptisch, ob das unbedingt beim ersten Date sein muss, auch beim zweiten Date. Ich mag es lieber, wenn das so nebenbei eingeflogen wird. Also wenn man vielleicht Sex hatte, wenn danach gefragt wird, was hast du eigentlich da an deinem Arm für einen weißen Punkt? Mhm. Und dann kann man ja drüber reden und dann kann ich das selbstverständlicher artikulieren, als wenn ich beim ersten Date sage, Achtung, bevor wir jetzt irgendwas machen und irgendwas starten, muss ich dir noch eine wichtige Information über mich mitgeben. Ich habe da eine chronische Krankheit, Diabetes Typ 1, und das ist nicht so, wie du denkst. Es ist ganz anders und hier und da. Dann bin ich gleich in so einer Spirale drin, in die ich gar nicht rein möchte.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek.
Und Stefan Seiler. Stefan, heute möchten wir über ein ganz heißes und heikles Thema sprechen, nämlich über Diabetes und Sex. Also sexy Diabetes. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hi, lieber Stefan. Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen und Erlebnisse, wie sich diese Krankheit und der Zuckerwert auf deine Dates und auf deine Libido ausgewirkt hat.
Ja, vielen Dank, liebe Laura. Ich kann es kaum erwarten.
Ich merke schon.
Endlich.
Du bist gar nicht angespannt.
Nein, sieht man mir etwas an?
Nein.
Meine Hände krallen sich hier in der Bettdecke fest.
Oh Gott.
Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, über dieses Thema zu sprechen mit dir.
Ja, weil es ist ein wichtiges Thema, ohnehin wird es ja oft tabuisiert, so grundsätzlich, oh Gott, und man will es alles nicht wissen. Und es ist ja jetzt schon viel offener als noch vor 10, 20 Jahren, glaube ich auch. Natürlich dank vieler Befreiungsschläge und Social Media und so. Aber gerade chronische Krankheiten und Sex, irgendwie gibt es dazu wenig. Und jetzt ist Diabetes ja auch nochmal so ein spezieller Fall. Also A, Sexualität, sieht man es, trägt man eine Pumpe, ist das mit Scham behaftet? Und B, aber auch das Thema, würde ich schon sagen, Liebe oder Dating. Also wann erzählt man es jemandem? Überfordert man den? Gibt man da zu viel Preis? Macht man sich zu verletzlich? Darüber werden wir sprechen, aber erst müssen wir natürlich wie immer unsere Frage klären. Wie ist denn dein Zucker, Stefan?
Moment, ich schau
Check
mal.
Check mal deine App.
Ich schau mal. Und mein Blutzucker ist 225.
Ui, da bin ich aber besser mit 144. Ich habe aber auch ein bisschen gemogelt.
Ja.
Ich habe eben ganz viel Lakritz-Schokolade gegessen. Das liebe ich. Die habe ich mir im Internet bestellt aus Hamburg, meiner Heimat. Da gibt es die nämlich und hier in Hessen nicht. Aber ich habe ja inzwischen eine Pumpe mit einem KI-System, also mit einem automatisierten System. Und seitdem habe ich einfach viel, viel bessere Werte. Insofern ist es vielleicht unfair, weil du hast die, glaube ich, noch nicht.
Genau, ich habe die noch nicht. Ich warte noch darauf. Ich hoffe auf die Zustimmung meiner Krankenkasse.
Wir wollen ja jetzt über was ganz Schönes reden, nämlich über Lust und Gefühle und Love und Amour und Amore und was das so mit einem macht. Was hast du so für Erfahrungen gemacht, wenn du mit deinen, weiß ich nicht, auf Dates oder beim ersten Mal mit jemandem oder so, gab es da Momente, in denen du dachtest, oh, jetzt nervt mich die Krankheit oder jetzt ist sie gerade ein Problem oder so?
Ja, das hatte ich durchaus schon. Eigentlich bei fast jedem ersten Date hätte ich mir den Diabetes erstmal weggewünscht. Denn das ist ja schon beim Anbahnen womöglich ein Thema. Wenn man essen geht zum Beispiel beim ersten Date, da kann man es dann vielleicht noch verheimlichen. Ich versuche es auch beim ersten Date noch gar nicht anzusprechen. Aber spätestens dann, wenn man unbekleidet voreinander steht, liegt, sitzt, wie auch immer, dann
sich verrenkt, genau, was heißt hier?
Wird es ja in irgendeiner Form sichtbar. Allein durch den Blutzuckersensor auf dem Arm oder über die Pumpe. Ich habe öfter in den letzten Jahren, seitdem ich eine Pumpe trage, auch die Pumpe abgenommen vor Dates, weil das für mein Empfinden eine Nummer too much war für die andere Seite. Vielleicht bist du da ganz anderer Meinung, aber so kam es mir zumindest vor.
Tust du aber der anderen Seite, also erstens, findest du nicht, du tust damit der anderen Seite Unrecht, weil du dem ja in dem Moment auch nichts zutraust? Und zweitens finde ich es ganz schön krass, ich kenne den Gedanken, ich habe das auch schon gemacht, dass man sozusagen so eitel ist und so verletzlich, dass man denkt, lieber nehme ich höhere Werte in Kauf, weil ich halt die Pumpe ablege und mich lieber spritze, was ja einfach natürlich nicht immer, aber seien wir mal ehrlich, es ist sicherer mit Pumpe, es läuft meist besser mit Sensor und mit Pumpe, als wenn man es wie früher mit blutig messen und irgendwie nichts am Körper haben und spritzen und irgendwie ach Hups, Spritze vergessen und Kanüle und bla. Also man nimmt ja in Kauf, man nimmt schlechtere Werte in Kauf, nur um jemanden nicht zu vergraulen. Das finde ich eigentlich schon einen hohen Preis, oder?
Ja, total richtig. Und ich werde dann auch immer wieder mal von Freunden gefragt, warum stehst du denn nicht dazu? Das ist doch Teil von dir. Ja, ist richtig, aber ich möchte nicht bei der ersten Kontaktaufnahme gleich eine Auflistung der Bereiche abgeben, die womöglich defizitär sind. Defizitär ist natürlich ein hartes Wort.
Haben wir die Krankheit also noch nicht ganz akzeptiert, weil wir sie eben nicht als Teil von uns sehen, sondern als, wie du sagst, defizitär, als etwas, ja, ja, whatever, das verschweige ich lieber und das gehört ja nicht zu mir und das ist ja auch peinlich. So wäre nicht jemand, der eigentlich damit vollkommen entspannt und locker umgeht, würde der nicht einfach sagen, ja, also ich habe Diabetes, andere Leute haben Heuschnupfen, andere Leute haben Neurodermitis, was weiß ich. Aber du hast recht, wahrscheinlich würde man jetzt, wenn ich jetzt eine andere Erkrankung hätte, also wenn ich jetzt etwas hätte, was man auch nicht sieht, ist ja auch die Frage, würde ich das erzählen? Also würde ich beim ersten Date diese Schwäche zugeben wollen? Ist es vielleicht auch Selbstschutz, weil man denkt, oh Gott, ich finde den Typen ganz toll beispielsweise. Und wenn der jetzt aber auf diese Nachricht blöd reagiert, finde ich den doof. Und ich will mich nicht selber desillusionieren. Ich will mich vor mir selbst schützen. Ich will den weiterhin gut finden. Und deswegen will ich ihn nicht überfordern mit so einer Nachricht, die möglicherweise dazu führt, dass der sich scheiße verhält. Und dann kann ich ja eigentlich auch nicht mehr guten Gewissens bei dem bleiben, wenn der so sagt, ja, Diabetes, keine Ahnung. Also, ne, man hat ja dann auch gewisse Erwartungen vielleicht plötzlich, dass der andere sich dafür interessiert oder sich kümmert oder so. Oder meinst du, das ist es auch?
Also ich glaube, du hast schon ganz viel angesprochen, was bei mir total zutrifft. Auf der einen Seite, ja, ich glaube, ich habe meinen Diabetes nicht zu 100% akzeptiert. Es gibt bei mir immer noch eine Kraft, die sich wünscht, stark, unangreifbar, gesund, immer leistungsfähig zu sein. Klar, das ist auf jeden Fall mit dabei. Und zugleich ist richtig, wenn ich meinen künftigen Partner date, dann muss der natürlich damit zurechtkommen. Dann muss der verstehen und akzeptieren, dass es den Diabetes in meinem Leben gibt, ohne Frage. Ich bin aber skeptisch, ob das unbedingt beim ersten Date sein muss, auch beim zweiten Date. Ich mag es lieber, wenn das so nebenbei eingeflogen wird. Also wenn man vielleicht Sex hatte, wenn danach gefragt wird, was hast du eigentlich da an deinem Arm für einen weißen Punkt? Mhm. Und dann kann man ja drüber reden und dann kann ich das selbstverständlicher artikulieren, als wenn ich beim ersten Date sage, Achtung, bevor wir jetzt irgendwas machen und irgendwas starten, muss ich dir noch eine wichtige Information über mich mitgeben. Ich habe da eine chronische Krankheit, Diabetes Typ 1 und das ist nicht so, wie du denkst. Es ist ganz anders und hier und da. Dann bin ich gleich in so einer Spirale drin, in die ich gar nicht rein möchte.
Ja.
Und das ist mir...
Stimmt.
Das ist mir wichtig gewesen beim Daten.
Aber es ist ja tatsächlich, das Problem ist ja, dass man es eben irgendwann sieht, wenn man nackt voreinander steht, zumindest wenn man einen Sensor trägt oder eine Pumpe, egal ob man jetzt eine Patchpumpe hat oder den Katheter. Das heißt, du kannst, sobald du mit jemandem nackt bist oder meinetwegen gehst du auch mit dem Schwimmen oder machst nur rum oder ihr fummelt da rum und der spürt das ja. Also sobald das eintritt, ist die Frage ja klar und auch berechtigt, weil der fasst dir dann irgendwie über den Arm oder streit, ne, und spürt, da ist was, da ist ein Chip, ja, und der denkt wahrscheinlich, oh Gott, der ist verwanzt, der will mich abhören oder ich weiß nicht was. Also es gibt ja einen Punkt, da muss man es erzählen, was natürlich anders war früher, als man noch gespritzt hat, wo ich das tatsächlich manchmal ewig lang nicht erzählt habe.
Ja.
Was jetzt nicht heißen soll, dass wir immer sofort mit allen ins Bett gehen in der ersten Nacht, ja, das wollen wir hier gleich gar nicht. Ich meine nur, man hat es da sehr lange nicht erzählt, weil es einfach, oder es war dann halt so, ja, whatever, ich habe meine Spritze und jetzt ist es ja fast unmöglich, sobald du körperlich bist, das zu verschweigen sozusagen.
Ja, das ist richtig. Und das finde ich aber auch wieder charmanter, denn dadurch hat man eine kleine Sichtbarkeit, dann kann keiner am Ende sagen, warum hast du mir das nicht erzählt? War ja immer sichtbar. Aber ich muss es nicht groß thematisieren. Und damit komme ich momentan eigentlich auch ganz gut klar. Meinen jetzigen Freund habe ich auch so kennengelernt. Wir waren am ersten Abend essen, hat er gar nichts mitbekommen davon. Und beim zweiten oder dritten Mal, als wir uns getroffen haben und dann uns auch etwas unbekleideter begegnet sind.
Ja. Da, schon beim zweiten oder dritten Mal, Stefan.
Das passiert natürlich nur ganz, ganz selten sowas.
Genau, und, nur weil er ganz special ist.
Genau, the special one. Und da habe ich mich ganz gut damit gefühlt. Ich kenne es aber auch noch von früher, aus der Zeit, als ich mit Pence unterwegs war, dass das dann eher problematischer wurde. Ich hatte auch mal eine Situation, eine Dating-Situation, da sind wir im Bett gelandet und er wusste nichts davon, dass ich Diabetiker bin. Und ich bin schwer unterzuckert, richtig schwer unterzuckert. Ich bin aufgewacht und sah über mir den Notarzt. Also in der Zwischenzeit muss irgendwas passiert sein, was dann mein Date damals veranlasst hat, den Rettungsdienst zu rufen. Liebe Grüße an... er lebt in Hannover, er erinnert sich vielleicht noch dran. Und für ihn war das wahrscheinlich eine traumatische Situation, die ich ihm gerne nicht zugemutet
erspart hätte.
Ja, genau, erspart hätte.
Ja, also hat er dir das danach auch vorgeworfen? Hat er gesagt, warum sagst du denn nichts? Dann hätte ich irgendwie, weil der dachte wahrscheinlich, es wäre was viel Dramatischeres.
Ja.
Und das ist ja auch die Frage, eben hat man sozusagen gibt es eine Obliegenheit oder eine Pflicht, dem anderen das sogar zu sagen? Weil natürlich hat er auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dann und fühlt sich vielleicht auch mega hinters Licht geführt oder verarscht, wenn man irgendwie das nicht sagt und der irgendwie denkt, ah cool, dass ich das jetzt rausfinde. Also das ist ja schon eine heftige Situation. Also der hat dich da gesehen, du warst ohnmächtig und der hat einen Notarzt gerufen. Richtig. Und der wusste gar nicht, was los ist.
Richtig, in meiner eigenen Wohnung. Und er hatte gar keine Ahnung, was passiert ist. Und danach haben wir dann drüber gelacht. Aber ich weiß nicht, ob du dich schon mal selbst gesehen hast in einem schwer unterzuckerten Zustand, ob das schon mal gefilmt wurde. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich stelle es mir schlimm vor. Ich stelle es mir nicht so vor, als wäre das dann mein künftiger Ehemann, der da schwitzend keucht.
Das ist wahrscheinlich würdelos.
Ja.
Auch da ist ja die Liebe kompliziert. Man würde immer denken, naja, wenn der mich wirklich liebt, dann kann er auch das sehen. Aber natürlich möchte man sich so nicht zeigen, weil gerade alle Diabetikerinnen und Diabetiker, die uns jetzt zuhören, kennen das. Es kennen sicherlich auch andere Menschen in einem Zustand der Schwäche. Also sagen wir, man hat einen Schwächeanfall oder man merkt plötzlich auf einem großen Abendessen, einem wird schwindelig, warum auch immer, ja. Oder man kriegt plötzlich, Schweißausbrüche, weil man doch ein Virus hat. Das ist ja einfach eine wahnsinnig schwache Situation, in der man sich ungern anderen präsentiert. Also ich bin sowieso jemand, der eigentlich, wenn er krank ist, am liebsten alleine gelassen wird. Ich habe das schon gern, wenn jemand mir dann in Anführungsstrichen was vorbeibringt, aber am liebsten soll er das vor die Tür stellen und ich will niemanden sehen. Ich finde mich dann hässlich, schrecklich, schwach, schlimm. Und dass so eine Unterzuckerungssituation ist natürlich ein Moment, selbst wenn man bei Bewusstsein ist, das ist ein Augenblick, in dem man sich sehr, sehr unwohl fühlt, weil man ja ohnehin diese Schweißausbrüche hat und so Scheiße redet oder Unsinn labert und irgendwie das Gefühl hat, ich will gerade gar nicht, dass jemand mich so, das ist ja fast so Psycho, also man hat ja das Gefühl, oh Gott, wer bin ich und vergraule ich jetzt vielleicht den anderen, weil der mich in so einer Situation sehen muss. Das ist ja nicht, also man selber findet das ja nicht, man selber findet sich ja in dem Moment nicht attraktiv.
Ganz genau. Gerade das Thema Schwitzen. Das erinnert mich an eine Zuschrift, an eine Voice-Message, die wir erhalten haben von einem Zuhörer.
Ja.
Nennen wir mal ihn Elias. Er hat darum gebeten, nicht seinen Originalnamen zu nennen.
Okay.
Und das können wir uns jetzt mal anhören, wenn du magst.
Mhm, gerne.
Die wildesten,
seltsamsten,
lustigsten,
peinlichsten,
gefährlichsten,
größten,
schlimmsten,
gefährlichsten,
süßesten, schlimmsten,
lustigsten, romantischsten Unterzuckerung aller Zeiten.
Also ich und meine Dating-Person waren bei ihr zu Hause, wo das Thema Diabetes auch zum Gespräch kam, weil natürlich gefragt wurde, was diese zwei Pflaster und dieser Schlauch auf meiner nackten Haut zu tun haben. Also gab es einen kleinen Input zum Thema Diabetes, ehe es zum Akt ging. Währenddessen habe ich halt angefangen zu schwitzen, was halt ja nicht unüblich ist und zudem war noch ein heißer Sommertag, was halt mit Ekel betrachtet wurde und... tatsächlich hatte ich eine Blutzuckerschwankung und die Person konnte nicht mit Schweiß so umgehen, dass ich sofort gebeten wurde, rauszugehen, aus der Wohnung, die Wohnung zu verlassen. Und tatsächlich war mein Blutzucker ziemlich am Schwanken, was halt eine beschissene Situation ist, wenn man in so einer vulnerablen Situation ist, weil das waren Zeiten ohne CGM, wo ich nicht schnell auf die Pumpe gucken konnte oder halt aufs Handy. Ja, das hieß, ich wurde mit dieser Schwankung erstmal alleine gelassen, weil es hatte natürlich, mein Blutzucker hätte natürlich super doll sinken können. Eine Situation, in der man halt nicht alleine gelassen werden sollte. Aber nun gut.
Krass, dass der dir das, also wie hat er dir das erzählt? Wie hat er das wahrgenommen? Wie ging es ihm danach? Was wurde dann daraus?
Ja, es ist eine krasse Geschichte. Es ist ein Bekannter von mir und hat mir das erzählt. Und ich konnte es ja wirklich kaum glauben, dass er quasi rausgeworfen wurde von seinem Date. Ich weiß nicht, ob das ein reines Sexdate war oder ob die sich auch schon aus anderen Gründen getroffen haben, weil er unterzuckerbedingt geschwitzt hat.
Geschwitzt hat.
Unangenehm.
Nett.
Oder?
Gut, aber dann weißt du sofort, wo du dran bist. Also dann kannst du ja auch sagen, okay, die Red Flag. Ich frage mich aber, ist zufällig dein Bekannter, das war wahrscheinlich auch ein anderer Mann, der ihn rausgeworfen hat, oder?
Richtig, ja.
Das war keine Frau.
Ja, richtig. Ja, siehste, richtig.
Glaub, Frauen sind die besseren Menschen.
Nein. Aber es kann wirklich sein. Nein. Also ich meine, in der schwulen Welt geht es ja vielleicht auch nochmal mehr um Äußerlichkeiten, um solche Dinge. Wobei in der Hetero-Welt ist es doch auch so, oder?
Ich will das gar nicht, also ich glaube, man kann das natürlich nicht pauschalisieren, aber ich glaube, dass grundsätzlich wird ja Frauen nachgesagt und das ist ja auch ein Problem sozusagen, was ich gar nicht so habe, aber ne, dass wir eigentlich so ein Fürsorge, also ne, Frauen leisten mehr Care-Arbeit und so weiter und dass viele Frauen, ich habe auch Freundinnen, die haben halt so dieses Helfersyndrom. Ich habe das Gott sei Dank nicht, ich bin nie an so Männer geraten, die ich irgendwie so retten musste oder so. Aber ich wecke immer eher gern selber oder anscheinend den Beschützerinstinkt, was ich ganz gerne mag, obwohl das unfeministisch klingt, aber ich habe das gern, wenn ein Typ sich um mich kümmert. Aber ich glaube, bei vielen Frauen, die würden einen vermutlich nicht rauswerfen, weil sie das, selbst wenn sie das dann unattraktiv fänden, wahrscheinlich nicht übers Herz bringen würden. Aber da sind wir jetzt sehr im Klischeebereich. Ne? Ja. Also es gibt sicherlich, wie du sagst, es ist ja ein großer Unterschied. Ist das ein reines Sexdate? Schreibst du jemandem um 3 Uhr nachts irgendwie und kennst den kaum? Und dann, glaube ich, würde ich auch als Frau wahrscheinlich sagen, ey, du, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Aber klar, vielleicht hat der auch irgendein Trauma oder ein Problem oder es gibt ja Sachen, den einen turnen sie ab, den anderen turnen sie an. Der eine findet es geil, wenn man schwitzt und der andere findet es das Schlimmste der Welt. Und der eine sagt, ich stehe auf, weiß ich nicht, bestimmte Düfte, Körpergerüche. Ich finde das und das geil. Und der andere sagt, oh Gott, das ist für mich der größte Abturn. Deswegen glaube ich, ist das sehr subjektiv. Aber von der Menschlichkeit gesprochen, also ich finde das schon hart. Weil du hast eine Krankheit und bist unterzuckert und du hast genau diese Ängste, nämlich dass jemand dich unattraktiv findet wegen dieser Krankheit oder wegen einer Unterzuckerung und genau das bestätigt sich ja dann. Also es ist ja so Worst-Case-Szenario, weil genau deine Achillesferse, deine Unsicherheit auch noch, dann sagt man ja, deswegen finde ich dich leider auch scheiße und deswegen will ich auch dich nicht mehr bumsen, weil ciao.
Ja.
Und das ist natürlich schon sehr, sehr verletzend.
Ja, mega verletzend. Also es kommt natürlich auf die Grundstabilität an desjenigen. Aber ich glaube, den Elias hat das schon sehr mitgenommen damals. Ich habe noch eine Frage dazu.
Hat ihn, ja.
Und hast du denn auch schon mal unterzuckert, Sexuelles erlebt, was in irgendeiner Form zum Abbruch oder vielleicht auch zu einer Steigerung der Lust geführt hat? Wenn ich das so direkt fragen darf.
Also ich würde sagen, es ist schon, man beobachtet das ja, es ist schon erstaunlich, dass man, ich glaube, wenn der Blutzuckerwert gut ist, ist man einfach in einem optimaleren Zustand der Lust und der wahrscheinlich bei Männern auch, weiß ich nicht, Erektions, also ich meine, natürlich kann Diabetes auch zu Erektionsstörungen irgendwann führen und angeblich bei Frauen ja auch so irgendwann dazu, dass man halt, wenn man natürlich, dass man dann nicht feucht ist oder so, wie man sein sollte, wenn man 400 Zucker hat, wahrscheinlich ist das nicht so optimal für Sex. Mhm. Und es ist schon besser, wenn man bei 140 ist oder so. Allerdings finde ich Unterzuckerung ganz schlimm und habe das schon öfter erlebt, weil ich habe ja nun auch schon sehr lange Diabetes, also ich hatte Diabetes, bevor ich das erste Mal Sex hatte. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie sich Sex ohne Diabetes anfühlt, weil ich das halt mit 12 oder 13 bekommen habe und dann mit 16 meine Jungfräulichkeit verloren habe oder mein erstes Mal hatte. Damals hat man aber eben natürlich noch gespritzt und so. Deswegen war das gar nicht so ein Thema und habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt. Die Jungs fanden das ja eher cool, so, oh wow, die ist die mit der Spritze und ne? Und alle haben gekifft und ich hatte halt schon Spritzen und die hatten nur die Joints. Also ich war sozusagen die Gangsterbraut, aber dieses Unterzuckertsein beim Sex empfinde ich bis heute als sehr, sehr unangenehm, weil ich erstens merke, scheiße, ich werde zittrig, ich kann mich nicht mehr, also man merkt es ja, das heißt, man denkt auch so, oh Gott, es muss jetzt irgendwie schnell vorbeigehen, damit ich schnell meine Fanta trinken kann oder meine Capri-Sonne oder meinen Saft oder was auch immer. Zweitens kann ich dann natürlich nicht mehr kommen, weil ich im Kopf plötzlich wieder bin, ja, weil ich kann dann nicht mehr meinen Körper, ich fühle dann nur noch die Unterzuckerung und nicht mehr die Lust.
Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Er begleitet mich seit der ersten Generation. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist und ich sehe auf meinem Handy meine Blutzuckerwerte, er gibt Alarme ab.
Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, kontinuierliche Glucose-Monitoring-Technologien helfen wirklich, den Langzeitzuckerwert zu senken. Und damit wird dann auch der HbA1c-Wert besser und die Glucose-Einstellung kann insgesamt verbessert werden, wenn man einen solchen Sensor am Arm trägt.
Vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Es ist wirklich vollkommen absurd, nicht so einen Sensor zu benutzen.
Er funktioniert bei mir, wenn ich mitnehme in die Sauna, wenn ich mitnehme zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum ich dusche jeden Tag mit ihm. Es ist eine sehr intime Beziehung. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich wie klein, was schätzt du?
Der ist ja wie so ein 2-Euro-Stück oder so.
Ja, wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen. Also sogar noch schlanker, noch schmaler.
Bei mir sieht man den nicht. Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern, in Jeans. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen.
Das Freestyle Libre System ist übrigens in über 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von mehr als 6 Millionen Menschen.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Also ich finde, das ist wirklich selbst für Menschen wie mich mit zwei linken Händen idiotensicher.
Der ganz neue Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage Tragedauer.
Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de. Und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende.
Okay, das finde ich interessant.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn ich selbst nicht weiß, ob ich unterzuckert bin, dann kriege ich auch diesen Brainfuck. Und dann wirkt das, dann ist das so ein Cockblocker, sagt man heute, ja, Neudeutsch.
Genau.
Und dann ist es bei mir auch vorbei. Aber wenn ich weiß, dass ich einen guten... Wie soll ich sagen? Wenn ich weiß, dass ich jetzt bei 80 Milligramm pro Deziliter bin, und dann könnte ich trotzdem. Also es gibt da wahrscheinlich schon eine Grenze nach unten, aber es geht bei mir eher um diesen Brainfuck. Und da haben jetzt diese modernen Gerätschaften, vor allem dann der Blutzuckersensor, sehr viel dazu beigetragen, dass ich erstens nicht mehr beim Sex ins Koma falle. Grundsätzlich nicht mehr.
Gut.
Sehr gut, oder? Riesen Fortschritt. Also seitdem ich diese Sensoren trage, habe ich keine Notarzteinsätze mehr gehabt bei mir in der Wohnung. Du hast mir ja in dem vorigen Podcast schon mal erzählt, dass es bei dir sowieso noch nie vorgekommen ist. Mhm. Ich bin hier wirklich neidisch drauf. Bei mir war das vorher durchaus ab und zu der Fall. Aber das ist jetzt vorbei und passé. Zum Glück. Dafür hat man jetzt aber die Situation ab und zu, dass dann während des Sex der Alarm schrillt.
Genau, das hatte ich auch schon.
Was macht man
du
dann?
Wahrscheinlich auch.
Ja, was macht man dann? Was machst du dann?
Naja, also meistens, ich bin ja nicht mehr so wild am Daten wie früher, weil ich ja vergeben bin, aber ich weiß, dass dieses, also dann, ich würde das dann einfach ansprechen, aber ich musste tatsächlich eben auch deswegen das schon mehrere Male
abbrechen. Also es hat halt gepiept und es ist halt dann klar, okay, ups, sorry, ja, ich bin unter, ich muss mal kurz. Und ich habe es auch tatsächlich auch schon abgebrochen, bevor es gepiept hat, weil ich es eben gemerkt habe und der Sensor ist ja ein bisschen zeitverzögert, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann das nicht mehr genießen, ich kann mich nicht mehr entspannen, weil ich bin sonst gar nicht verkopft. Also ich glaube, ich kann mich schon, um das jetzt mal erwähnen zu, nicht unerwähnt zu, ich kann mich schon sehr gut hingeben. Und ich aber einfach in dem Moment so denke, oh, das war bis eben gerade so toll und so aufregend und so intensiv und schön, was denn jetzt passiert? Und dann kommt als erstes unterzuckert. Und ich habe jedes Mal recht. Also jedes Mal, sobald mein Kopf wieder einsetzt, liegt es an meinem Zucker. Und das heißt, ich breche das dann schon ab, weil ich habe da, also wie gesagt, weder will ich einen Notarzteinsatz, noch habe ich was davon. Was machst du denn, wenn der Alarm losgeht?
Ich springe kurz auf, werf Zucker ein und dann geht's weiter.
Okay.
Du nicht?
Also, genau, also man, ja. ich es geht dann weiter, aber ich brauche halt meine 5 bis 10 Minuten, also bis das auch wirkt, weil mir ist dann immer noch schummrig und schwindelig und ich merke ja die Unterzuckerungssymptome sehr stark.
Ja.
Und haben wir ja auch schon drüber geredet, aber können auch unterschiedlich sein, jetzt wie bei deinem Bekannten, dass man entweder sehr stark schwitzt, aber das hat man ja vielleicht auch in so einer Situation ohnehin, aber dass man eben einfach, ja, dieses Unwohlsein, diesen Schwindel, diese leichte Zittrigkeit, dieses nicht mehr ganz Dasein, dass man denkt, hä, hat mir jemand was in Drink getan oder bin ich jetzt irgendwie benebelt oder ist das, ne, und oder ist das eben dieses überwältigende Gefühl, weil es gerade irgendwie alles so schön und toll ist und dass man dann aber merkt, nee, es ist leider doch nur der Zucker, aber ich breche dann ab und natürlich macht man dann irgendwann weiter, aber es ist schon eine Zäsur und das ist natürlich in meinem früheren Leben, in meinem Dating-Life, war das schon auch manchmal, ja, schade. Also es ist dann nicht awkward, die meisten Typen haben auch cool reagiert, aber ich fand mich dann unsexy. Ich dachte, und man ist dann so im Eifer des Gefechts und das ist alles toll und aufregend. Und natürlich weiß jeder, der eine Zäsur hat, sei es, dass das Telefon klingelt, die Kinder reinkommen, ein Kondom übergezogen werden, also was auch immer dann dazu führt, dass du so eine Unterbrechung dieser Leidenschaft dann hast, dass das erstmal kurz einen Knick gibt. Das heißt nicht, dass man es nicht sofort wieder auflodern lassen kann, aber es ist schade. Also ich habe mich schon manchmal geärgert und dachte, meine Güte, hätte ich nicht 10 Minuten später oder eine halbe Stunde später unterzuckert sein können. Also wie nervig. Es war gerade alles so toll und wir waren mittendrin, ne? Das ist ja lästig. Und da hasst man die Krankheit dann, finde ich, schon auch.
Ja.
Weil man denkt, noch nicht mal das ist mir jetzt gerade vergönnt.
Nicht mal ein bisschen Zärtlichkeit. Oder? Genau, nicht mal ein bisschen Zärtlichkeit.
Oder man wird dann schon wütend. Oder empfindest du diese Zäsur, wenn der Alarm bei dir geschrillt hat, als nicht so schädig, als nicht so lästig?
Ja, ich finde es lästig, aber manchmal ist es auch komisch. Es kommt immer dann auf den Partner an oder die Partnerin. Ich glaube, es hat sehr viel dann damit zu tun, ob das jetzt quasi ein One-Night-Stand ist, ob es jetzt total mit einer Person ist, die mir auch wahnsinnig wichtig ist, vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene, von der ich möchte, dass sie mich mag. Oder ob ich denke, so what? Ob wir jetzt hier zum Vollzug kommen oder nicht, das ist jetzt am Ende auch nicht so wichtig für meinen weiteren Lebenslauf. Davon hängt ganz viel ab. Und was ich aber auch manchmal mache, ist, dass ich schon präventiv mich in so eine kleine Überzuckerung bringe. Also bei 180, 190 bin
voll.
Vorher durch, kann man ja auch super, wenn man vorher essen gehen war oder vielleicht was trinken war, dann kann man das da durch ja schon nonchalant einsteuern, indem man was trinkt.
Das total.
Und dann hat man einen kleinen erhöhten Wert und dann ist zumindest diese Unterzuckergefahr nicht mehr da.
Ja, man hat dann so einen Puffer, das habe ich auch sehr häufig so gemacht, dass ich einfach gedacht habe, gut, dann gibt's jetzt halt ein Campari O und da habe ich den Saft drin oder irgendeine Art von Saft oder Getränk mit Zucker, dass man einfach, ich bin dann lieber um die 200 als bei 100. Also 100 ist mir schon fast zu grenzwertig, um überhaupt damit zu starten, sozusagen.
Das ist spannend.
Weil man ja auch nicht weiß, wie lange es dauert und wie sportlich es wird. Insofern sollte man einen kleinen Puffer einbauen. Aber es ist ja trotzdem auch wieder krass, dass man sozusagen nur, um diese Stimmung nicht zu versauen oder zu verderben, dass man selber einen hohen Wert in Kauf nimmt. Weil auch das ist ja eigentlich ein ganz schönes, ich will jetzt nicht sagen Selbstverrat, aber es ist schon ein Opfer. So, oh Gott, nee, der darf jetzt nicht denken, das ist hier, darf jetzt nichts piepsen und ich darf ihn bloß nicht stören. Also das kann ja fast in so eine toxische, weißt du, so wie Leute, die sagen, ich darf nachts bloß keinen Lärm machen, weil wenn ich ihn wecke, wird er aggro und da haut er mich wieder. Weißt du, also das ist ja, eigentlich sollte man sagen, ja gut, wenn es passiert, passiert's. Aber es ist natürlich auch was Egoistisches. Also man selber will ja davon auch nicht gestört werden. Insofern ist es vielleicht nicht toxisch, sondern einfach nur menschlich, dass man sagt, man will das dann in vollen Zügen genießen und nicht irgendein disruptives Element da drin haben.
Während du Liebe machtest, riss da mal der Blutzuckersensor ab oder die Pumpe?
Ja, ja.
Wie war das?
Bei dir auch?
Ja, 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 auch gerade so bei so ganz seltsamen Dates. Ich erinnere mich noch an ein Date mit einem Italiener in Berlin, irgendwie nachmittags, es war heiß in Berlin und ich merkte schon, bevor wir überhaupt nur ein Textil ausgezogen hatten, dass ich die Pumpe löste, so langsam. Mhm. Es war unfassbar heiß in der Wohnung und so war es dann auch. Also keine 5 Minuten später lag die Pumpe neben dem Bett und der Sensor kurz danach. Und dann hieß es für mich, okay, ab jetzt läuft die Zeit. Wenn die Pumpe weg ist, dann brauche ich ja neues Insulin. Mhm. Ich muss jetzt den Weg einkalkulieren, von hier bis nach Hause, wo dann die nächste Pumpe, die Ersatzpumpe wartet. Wie lange brauchen wir hier noch? Halte ich das durch? Und das lief alles im Hinterkopf ab, während ich da fröhlich weitermachte und dann auch versuchte, mich zu beeilen, um es mal so zu sagen.
Klar,
und
wie schade.
Ja, wie scheiße, aber so what? Ich meine, das passiert halt. Und da war es mir dann völlig egal. Denn das war am Ende dann eine Begegnung, von der ich damals schon wusste, dass die jetzt keine Fortsetzung finden.
Genau. Aber es wäre ein Riesenunterschied, wenn du den richtig toll gefunden hättest und gedacht hättest, jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich mich beeilen, jetzt wirklich noch wie so ein Arschloch, weil ich hier einfach abhaue direkt danach. Und irgendwie, ich habe mich manchmal gefreut, wenn die Pumpe abfiel, weil ich ja dann quasi eine Ausrede hatte, für mich einen schlechten Wert zu haben und aber auch nicht aus Eitelkeit das nicht zu tragen, sondern dann war ich so geil, jetzt ist sie ab, dann habe ich die so unauffällig entsorgt und dann hast du ja eigentlich nichts mehr am Körper. Also wenn jetzt Pumpe und Sensor abfallen oder ich weiß gar nicht, ob das auch mal war, als ich nur eins damals hatte oder so. Aber das fand ich teilweise sogar ganz gut, weil ich so dachte, ah cool, dann habe ich jetzt wenigstens für den Akt einen perfekten Körper, haha. Also einen vermeintlich perfekten Körper. Und das hat mich manchmal gefreut, aber klar, durch das gerade im Sommer oder ne, wenn irgendwie, wenn es ölig, schmierig, heiß, Sonnenöl, fettig, heiß hergeht oder jemand reißt dir die Jeans vom Leib oder so, natürlich, dann kann so ein Ding auch mal abfallen. Ich habe meine Pumpe ja an der Hüfte sozusagen, dann kann, klar, dann fällt sowas auch mal ab. Und wenn du dann nichts dabei hast, das ist halt auch die Frage, macht man bei einem Date, also wenn du jetzt im Dating bist, bist du ja jetzt gerade nicht mehr, weil du hast einen Freund, aber würde man immer eine Ersatzpumpe mitnehmen, wenn man weiß, man möchte übernachten? Oder ist das auch übergriffig? Weil das ist ja quasi so, als würde man auf dem ersten Date so mit seinem Kulturbeutel, so richtig unsexy, weißt du, mit seinem Necessaire ankommen. So,
ja, genau.
Hier meine Zahnbürste, meine Zahnseide, mein Anti-Schuppen-Shampoo, weißt du, so richtig unsexy Items. Hier meine Creme gegen Fußpilz, hier und hier meine Pumpe, genau. Und hier meine Pumpe. Also es ist ja eigentlich, aber eigentlich müsste man eine Pumpe mitnehmen, weil wie du sagst, du hättest theoretisch, selbst wenn du den Typen ganz toll gefunden hättest, diesen Italiener, nicht übernachten können.
Das ist richtig.
Du musstest nach Hause.
Genau, da musste ich nach Hause und es gab auch noch andere Situationen in meinem Leben, auch mal in einem Club oder so, wo die abgefallen ist, da musste ich auch nach Hause beim Tanzen. Aber ja, du hast recht, bei gewissen Situationen nehme ich jetzt Reservepumpen mit. Das ist so eine kleine Tasche, die nehme ich mit oder stecke einfach die Pumpen an sich in meine Jackentasche, dazu noch das Insulin in der kleinen Ampulle. Viel mehr braucht man ja nicht. Alkohol vielleicht noch, aber das war es ja eigentlich schon. Und Alkohol ist ja auch nur fakultativ, ne? Und
genau.
Und dann bin ich gewappnet für sowas. Das ist tatsächlich richtig. Ich war jetzt gerade befinde ich mich ja hier in der Wohnung meines Freundes, liege gerade oder sitze gerade im Bett und war gestern hierher gekommen, war gestern Abend noch in der Sauna mit meinem Freund und da merkte ich schon, dass sich womöglich der Kleber meiner Pumpe langsam löst nach 3-4 Saunagängen. Und da hatte ich auch den Gedanken, ja, was mache ich denn, wenn das jetzt gleich hier runterfällt? Die Pumpe habe ich noch dabei, aber einen Ersatzsensor hätte ich nicht dabei. Da müsste ich dann wieder ein paar Kilometer nach Hause fahren.
Ja, und das ist schon nervig. Und ich schwöre mir immer, dass ich aus diesen Situationen lerne.
Ja.
Also dass ich nicht nur beim Dating, aber so auch, ich gehe ja gern Skifahren zum Beispiel oder du machst irgendeinen Tagesausflug, und die Pumpe fällt einfach nach 10 Minuten ab. Gott sei Dank passiert mir das selten. Ich habe auch nicht so eine glitschige Haut oder so, aber dann ist es, oder sie hat einen Fehler, gibt's ja auch, der Sensor hat einen Sensorfehler, Pumpe hat einen Pumpenfehler, du musst wechseln und du weißt einfach, okay, ich bin gerade auf dem Berg angekommen, es ist irgendwie 10 nach 10 Uhr morgens, ich habe den ganzen Skitag, bis ich wieder zu Hause, also eigentlich willst du bis 16 Uhr Ski laufen, dann noch mit irgendwie Après-Ski oder noch Skistiefel ausziehen und so, du bist frühestens um 17 Uhr wieder irgendwie zu Hause oder im Hotel oder wo auch immer und denkst einfach so, okay, eigentlich muss ich jetzt diesen Skitag abbrechen. Also was ich immer dabei habe, also Pumpen und Sensoren vergesse ich leider oft und die nehmen ja auch dann Platz weg und so, da bin ich immer noch ein bisschen doof und leichtsinnig, weil man sollte das dabei haben. Ich habe aber immer einen Ersatzpen dabei, also dass ich für ein paar Stunden überbrücken kann. Also dass ich nicht bei 450 dann irgendwie rumsurfe, sondern dass ich zumindest sage, okay, ich kann mich irgendwie spritzen und auf der Hütte oder eben bei einem Date oder bei einer Übernachtung. Aber das kann schon ja fatale Folgen haben. Also ich hatte, darüber können wir gerne nächstes Mal auch reden. Ich hatte letzte Woche eine krasse Ketoazidose. Also ich war einfach 14 Stunden über 400.
Oh nein.
Und das war wirklich extrem unangenehm. Also das hatte ich lange nicht mehr. Das war aber mein Fehler. Das erzähle ich gerne beim nächsten Mal. Aber das mir ging es so dreckig, dass ich dachte, ich habe die schlimmste Grippe, also ich habe einen Corona-Test gemacht, ich habe gedacht, was ist das? Und ich wusste, dass ich über 400 war und ich habe am Ende einfach nur festgestellt, okay, es muss diese Stoffwechselentgleisung sein. Also ich hatte auch Ketone dann, aber mir war wirklich speiübel, ich war nicht funktionsfähig, ich war schlapp ohne Ende. Also das, und da muss man einfach sagen, da darf man eigentlich, also da muss ich mir auch selbst an die eigene Nase fassen und du dir vielleicht auch, wenn du die Sensoren vergisst oder so. Man darf damit nicht aus spielerisch sein wollen oder irgendwie, ja, ich bin ja cool, weißt du, ich will immer nicht so ein Streber sein und oh, ich bin doch so cool, und die Krankheit soll so mitlaufen und ich will das nicht so ernst nehmen. Man darf einfach nicht zu leichtsinnig damit umgehen, weil das war wirklich, ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt.
Und da hattest du keinen Insulinpen dabei in der Situation?
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Doch, aber ich hatte einen Fehler gemacht und den Sensor nicht neu kalibriert. Also ich war einfach auf dem falschen Sensor geschaltet noch, auf dem alten. Und die Pumpe hatte halt ewig keine Werte und ich habe es aber im automatisierten Modus gelassen. Also da kamen so viele Sachen zusammen. Ich hatte auch tatsächlich eine Erkältung und so und bin halt nachts eingeschlafen mit einem relativ hohen Wert, hatte den aber noch korrigiert, also mit 300. Und ich bin dann eben die ganze Nacht bei 400 gelaufen. Und wir wissen ja alle, bei einer Keto ist es dann auch so, dass selbst wenn du dann nach 8 oder 9 Stunden das korrigierst, es dauert halt ewig, bis es wieder in normal war. Also es war dann locker noch bis, also es ging wahrscheinlich abends um Mitternacht los, dass es hoch war. Dann habe ich vielleicht um 2 geschlafen, habe gedacht, ah ja, ist ja automatisch. korrigiert ist und ich habe ja auch eine Korrektur abgegeben, die Nacht wird gut, dann schläfst du irgendwie 7 Stunden, dann merkst du, fuck, immer noch zu hoch, dann gibst du was ab, dann kommst du auch noch nicht drauf, dann dachte ich einfach nur so, ach Pech, und warum überträgt der Sensor nicht, bis ich gemerkt habe, es ist mein Fehler. Und dann dauerte das locker bis 14 Uhr, bis ich wieder auf 240 oder, also bis ich einfach wieder in einem normalen Bereich war. Mhm. Und da geht's dir einfach, also mir ging's wirklich elend. Ich musste eine Geschäftsreise machen nach Hamburg und ich habe auf der Fahrt dahin wirklich gedacht, ich heule, ich muss auch die Moderation, ich muss das ganze Event absagen. Und ich bin aber so zuverlässig, ich habe es dann auch gemacht und moderiert, aber und abends ging es dann auch, aber ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal körperlich so unbehaglich, ne? Das ist einfach wirklich kein geiles Gefühl.
Und das ist
eine sexy Geschichte zu unserem Sex-Thema. Ja. Nein, aber nur.
Aber spannend.
Hattest du das auch mal, so eine hohe?
Ich glaube, ich hatte auch mal ähnlich hohe Werte, aber ich hatte noch nie eine Ketoazidose. Guck mal, ich kann das Wort noch nicht mehr richtig aussprechen. Kannst du das nochmal sagen?
Ketoazidose. Du bist ja so säuerlich, man sagt ja auch, man hat irgendwie diese, ja, man hat ja Durst, alles ist klebrig, einem ist schwindig, mir war auch speiübel, also ich dachte, ich muss mich die ganze Zugfahrt übergeben.
Ja.
Hab komplett appetitlos und es gibt ja auch Menschen, die sich eben, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber die sich bewusst in so eine Keto begeben, weil sie eine Essstörung haben, also weil sie halt sagen, sie wollen abnehmen und in dieser Phase wird ja Fett, also das ist ja diese Entgleisung, das kann eine Ärztin sicher besser erklären, aber ne, dass sozusagen der Körper dann keine Energie mehr kriegt für die Zellen und dann ans Fett rangeht und du deswegen abnimmst, aber eben zu einem sehr, sehr hohen Preis und dir halt einfach schlecht ist und du dauernd Pipi machen musst und so. Also das ist sehr, sehr unangenehm. Ich würde niemals das in Kauf nehmen. Aber ich hatte im Krankenhaus 2 Mädels, als ich das letzte Mal in der Klinik war, also was schon ein paar Jahre her ist, und die haben erzählt, sie haben das in der Pubertät absichtlich sich auf 400 gelassen, damit sie nicht dick werden.
Boah, schlimm. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein gutes Thema für eine der späteren Folgen. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man genau diesen Effekt auslöst. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich noch nie dieses Gefühl hatte, das du hattest. Diese Ketoazidose.
Dafür hatte ich noch nie Not. So hat jeder sein eigenes Glück. Weißt du, so hat jeder sein Jodeldiplom. Da hat jeder was Eigenes. Da muss man gar nicht traurig. Du hast den Notarzt und ich habe die Ketos.
Das eigene Trauma. Super. Jeder hat ein Recht auf ein eigenes Trauma.
Genau.
Herrlich.
Genau.
Freue ich mich.
Genau.
Sehr gut. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, uns ihre Geschichten rund um Sexuelles mitzuteilen, dann können sie dies natürlich tun. Am Ende des Podcasts nennen wir euch nochmal die Telefonnummer, an die ihr das schicken könnt. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dass nicht nur wir uns hier nackig machen, sondern vielleicht auch was.
Im wahrsten Sinne.
Dass wir auch was zurückbekommen, oder? Das wäre genau. Noch fair, oder?
Wir möchten jetzt eure Geschichten hören. Es gibt sicher zahlreiche und ihr sollt ja auch wissen, ihr seid nicht allein. Und guck mal, Stefan und ich haben trotzdem noch Sex und können trotz Diabetes auch ab und zu, einmal im Jahr so. Nein, aber wir können trotzdem noch Lust empfinden und das ist ja auch schön, aber natürlich gibt es immer das ein oder andere Debakel im Liebesleben mit Diabetes.
Das stimmt, das gibt es tatsächlich. Laura, ich danke dir, dass du heute so offen darüber gesprochen hast.
Ich dir auch.
Ja, sehr gerne. Wem kann ich sowas erzählen, wenn nicht dir?
Ja, voll die Therapiestunde
hier. Ja, richtig gut. Bis dahin, bleib dabei. Vielen Dank. Schöne Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao, Laura.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ein Ein Podcast von Funke.
Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.